Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit Help FM, dem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener und in dieser Folge, da beschäftigen wir uns mit sozialen Phobien, also sozialen Ängsten. Die können vielfältig und vielschichtig sein, haben aber in der Regel damit zu tun, dass der oder diejenige Betroffene sich zum Beispiel nicht traut, fremde, nicht vertraute Personen anzusprechen und sei es auch nur nach dem Weg zu fragen oder zum Beispiel der Uhrzeit. Wir wollen jetzt mit einem Betroffenen sprechen, der aber seit 2 Jahrzehnten mittlerweile schon in der Selbsthilfe aktiv ist, also das Problem auch wirklich angeht und auch anderen hilft, das zu schaffen. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns in der Sendung Julian.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Wie war denn bislang so dein Tag? Hattest du einen schönen 2. Juni?
Ja, das geht. Und ja, das ist auch schon eine passende Reaktion für mich, dass ich gleich überlegt habe, so, was war denn da überhaupt, wie viel Gutes, wie viel Schlechtes. Die meisten Leute sagen ja einfach gut und denken sich, ist mir egal oder sowas. Genau, ein bisschen ehrlicher sein und dann kann ich nicht mehr einfach gut sagen und das überfordert dann die anderen Leute.
Ich wollte auch ein bisschen deshalb schon mal reinhorchen, denn darum geht es ja, dass man auch authentisch ist mit sich selber, ne? Und mit seinen Gefühlen und dann eben auch mal sagen kann. Und das trauen sich viele nicht. Nee, mir geht's nicht gut. Weil wie du schon sagst, man lügt eigentlich, indem man sagt, wow, ist gut, es ist gut. Es ist ja bei den wenigsten immer alles gut. Julian, ihr habt ja einen Verein gegründet, 2004 sogar, den ersten Verein dieser Art zu dieser Problematik und soziale Phobien oder SP betrifft ja mehr Menschen, als man so denkt. Und vor allen Dingen auch viele geben das ja nicht zu, natürlich, dass es so ist und isolieren sich dann lieber. Du bist aber seit 2002 schon in die Selbsthilfe gegangen und 2004 habt ihr dann einen Verein gegründet. Das war der erste dieser Art in Braunschweig. Wie kam es denn dazu? Schüchternheit und soziale Phobien heißt ihr.
Ja, so ein Verein hat sich damals gefehlt. Das ist dann aus mehreren Selbsthilfegruppen dann gedacht, das ist muss immer irgendwie was Größeres her. Und der ist in der Verein draus geworden. Dann eben auch noch weiteren solchen Gruppen Unterstützung zu geben oder auch wie ein zentraler Ansprechpartner über Institutionen.
Habt ihr auch so festgestellt, dass eben einfach die Gemeinschaft so wichtig ist? Also dieses soziale Miteinander, um auch ein bisschen diese Problematik der sozialen Ängste anzugehen?
Naja, dass Gemeinschaft für die normalen Leute, die sich da Gemeinschaft suchen, finden das dann halt in den Gruppen vor Ort. Mhm. Also der Verein unterstützt die dann oder sich auf Krisenberatung. Und ja, so dieses Selbsthilfe, sich auch gegenseitig stützen, das ist auch für ganz wichtig.
Mhm. Wie ist es denn bei dir gewesen? Seit wann weißt du, dass du unter sozialen Phobien leidest?
Naja, gut, das kann man lange berichten über die verschiedenen Gründe, wie man in sowas reinrutschen kann. Manche haben eben zu spät Trauma, plötzlich Scheidung oder Arbeitsplatzverlust oder so. Und na, bei mir, ja, ich war schon immer irgendwie anders. Gemerkt, da ist manchmal so eine kulturelle Barriere gegenüber anderen.
Schon als Kind war das so? Weil du sagst, als Kind, das hat verschiedene Ursachen, das stimmt. Oft ist es eine schlechte Erfahrung, ne, die man gehabt hat.
Man kann es auch nach den Ursachen für die schlechten Erfahrungen. Aber also schlechte Erfahrungen sind dann zumindest eine Verstärkung. Wenn man in ein Vermeidungsverhalten reinrutscht, dann nicht mehr mit anderen Leuten redet, wenn man denkt, dann wird sowieso wieder ausgelacht.
Ja, oft steckt dahinter die negative Erfahrung einer Zurückweisung zum Beispiel, ne? Ja, dass dann über einen gelacht wurde, zurückgewiesen und dergleichen mehr. Das kann ja schon ganz früh sein im Kindergartenalter. Das kann natürlich auch schon so in der ganz frühen Zeit sein, in den ersten 2, 3 Jahren, woran man sich vielleicht gar nicht erinnert, aber was das Unterbewusstsein als Trauma abspeichert, ne? Und das kann dann ja auch das ganze Leben dann steuern. Frühkindliche Zurückweisung zum Beispiel, ne? Die man kognitiv gar nicht so verarbeiten kann, aber die man so tief in sich hat. Und daraus entsteht so eine Schüchternheit, so eine Scheuheit irgendwo auch.
Ja. Ne?
Wie arbeitet ihr denn das in eurer Gruppe zum Beispiel auf? Also redet ihr offen darüber? Können die Teilnehmer so offen reden oder wie ist das? Trauen die sich überhaupt?
Ja, gut, ja, in den Gruppen muss eine Schweigepflicht, also jetzt. Gut, die ist jetzt nicht so formal juristisch wie in der professionellen Hilfe, aber das heißt, dadurch ist, naja, die Gleichwertigkeit, wenn alle Leute von sich irgendwas angeblich Peinliches erzählen, dann wollen sie ja alle nicht, dass von anderen weiter erzählt wird. Und daher ist dann auch da die Art an Vertrauen aufbauen. Und ja, die Leute, die dann neu dazukommen, die sehen dann, ja, die reden vertrauensvoll, dann kann ich das auch. Und die Art können dann solche peinlichen Themen dann auch endlich mal zur Sprache kommen.
Die Gruppe ist ja ein geschützter Raum, da traut man sich dann irgendwann, ne? Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn man regelmäßig hinkommt.
Je nachdem, wie schnell die Leute auftauen und das erlebt, die beim ersten Mal ihre Lebensgeschichte erzählt haben, weil sie froh waren, dass sie mal rauskommen. Und manche Leute haben 2 Jahre stumm gesessen und sich dann doch noch groß entwickelt.
Du sagst ja schon, also ihr habt die verschiedensten Spektren, das kann zu tun haben, dass es erst später passiert, so eine negative Erfahrung, ne? Durch Arbeitsplatzverlust, Trennung, Beziehungsweg oder schon als in der Kindheit. Und wie erarbeitet ihr so miteinander? Also kommt ihr zusammen und jeder redet erstmal, wie war so die Woche oder was hat man an neuen Erfahrungen gemacht? Kommt es immer so ein bisschen Austausch erstmal oder was macht ihr?
Das ist ja in Selbsthilfegruppen so ein häufiges Anfangsritual, dass wir so eine Runde immer kurz, also eine Minute lang von sich erzählen dürfen, was habe ich heute für Themen für den Abend. So, und auf die Art sammeln wir dann und für den Hauptteil, für den freien Gesprächsteil.
Wie sieht der dann aus? Gibst du zum Beispiel ein Thema vor, dass du sagst, heute lass uns mal darüber reden oder das könnte ein neuer Ansatz sein oder wie sieht dieser freiere Teil aus bei euch so zum Beispiel?
Ja, dass die Gesprächsleitung sich dann daran erinnert, ja, du hast doch vorhin am Anfang das eine Thema gesagt, dürfte auch andere interessieren oder vielleicht das interessiert mich auch, da habe ich auch schon mal ein bisschen drauf achten. Oder auch, das können natürlich auch die anderen, können dann sagen, wenn die dann halt in Anfangsrunde dran sind, ja, aber in dem Thema möchte ich mich anschließen, das auch sehr schön vernetzen in Themen und voneinander lernen.
Sind auch schon Freundschaften entstanden zum Beispiel bei euch?
Ja, das ist ja auch Thema, wenn man sich mehr vertrauen kann, dann kann auch, auch leichter Freundschaften schließen, weil halt nicht mehr so dieses Gefühl, ich muss was verheimlichen dahinter. Da steckt eine Barriere ist zu anderen Leuten.
Na, auch positive Erfahrungen, ne? Es ist ja zum Beispiel wichtig, dass man merkt, ich werde nicht zurückgewiesen, wenn ich jemanden frage, ob er mit mir morgen mal Lust hat, eine Fahrradtour zu machen oder so, ne? Was sich ja viele nicht trauen oder so, sondern merkt, nee, der ist freundlich, der sagt, nee, morgen kann ich nicht, aber übermorgen oder so, ne? Und so lernt man dann ja ein bisschen diesen Umgang wieder. Also es ist ja wichtig, dass ihr euch positiv zum Beispiel gegenübertretet, euch bestärkt.
Das kommt dabei raus.
Das ist ja ein Teil auch schon, ne, von Therapie.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Habt ihr ansonsten auch so Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, es hat ja auch mit dem Trauma ein bisschen, es ist ja ein Trauma, so mit Hypnose oder solchen Dingen, die dann so manche ja empfehlen, also habt ihr sowas schon gemacht, gibt es da positive oder negative Erfahrungen?
Hypnose, denke ich, dran in unserer Vereinszeitschrift, vor über 10 Jahre her, dass man jemanden Selbstversuch gemacht hat, eine Hypnose-Therapeutin gegangen und ansonsten, dass solche Themen können natürlich auch dadurch ankommen, dass viele in den Gruppen auch nebenbei eine Psychotherapie machen oder von daher dann mit solchen Ideen dann in Kontakt kommen und manche auch fragen, so, ja, ich würde das auch gerne mal mit euch ausprobieren.
Also es gibt hilfreiche Ansätze.
Ja.
Kannst du sagen, was so am besten hilft aus deiner Beobachtung oder Erfahrung, wo du sagst, das könnte, ist ein Weg?
Das müssen die Leute selbst entscheiden, aufgrund ihres eigenen Betroffenheitsprofils, aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer eigenen Stärken. Und dafür sind auch ganz gut in so einer Gruppe dann auch von mehreren Leuten auf deren Lösungsideen zu hören und dann selbst zu entscheiden, was ich davon übernehme.
Man kann es immer nur den anderen anbieten, ne?
Ja, ja, wenn jemand das von, halt von mehreren Leuten hört und dadurch dann eine Auswahl hat.
Vielleicht gibt es ja so, weißt du, so wie so ein Durchschnitt, wo man sagt, so, okay, es ist bei den meisten, hilft das oder das?
Naja, da ist ja so ein zynischer Scherz von Angst wegsaufen. Das soll es nicht sein.
Ist das auch ein Thema bei euch, dass man sich natürlich ein bisschen betäubt mit verschiedensten Drogen oder so?
Manche, aber also die Leute, die halt ein Suchtproblem haben, die gehen dann lieber in eine Suchtgruppe.
Ja klar, also das heißt, es gibt eine Überlagerung auch von den beiden Spektren, ja? Zum Beispiel ein Suchtverhalten, weil es einer sozialen Phobie entspringt.
Ja, also mit Alkohol, das hat das ja angeblich mutiger macht, dass dann manche Leute denken könnten, das als Selbsttherapie missbrauchen, ein zweites Problem einhandeln.
Ist ein Thema also bei euch, über das ihr auch durchaus redet?
Selten, aber es kommt schon mal vor.
Für dich ist ja auch der Gang der Selbsthilfe sicherlich so ein Punkt gewesen, der immer wieder dazu führt, dass du dich ja dann auch Erfahrungen und Ängsten stellst und diese auch überwindest, kann ich mir vorstellen. Also du bist da eigentlich das positive Beispiel, dass nicht die Drogen, sondern die Selbsthilfe hilft, oder?
Ja, also man muss was tun. Bei mir ist es dann so, dass andere Leute sagen können, der ist eine Ausnahme, der ist der Superman oder so. Mhm. Das will ich eigentlich nicht, aber andererseits kann ich Engagement als was ich Vereinsvorsitzender oder so, oder wenn ich jetzt hier interviewe, will ich ja nicht darauf verzichten, um dann wieder andere als durchschnittlicher zu werden.
Das ist ja wichtig, muss ja einer machen, aber ich denke, man hat ja mal ein Motiv, wenn man sich so engagiert, ne? Ehrenamtlich in seiner Freizeit. Und bei dir ist es sicherlich auch gewesen, wie so ein Leidensdruck, dass du sagst, ich will ja auch was machen und zugleich auch anderen helfen. Und insofern ist das ja dein Weg. Und du machst ja auch viel mit den anderen. Zum Beispiel seid ihr sehr in der Öffentlichkeit, du hast schon angesprochen, ihr habt also eine Vereinszeitung, ja? Also erzähl mal, wie kommuniziert ihr denn nach außen?
Naja, wir haben auf unserer Webseite www.schüchtern.org. Da gibt es eine Vereinszeitschrift, die ist eigentlich mehr für die Leute in den Gruppen, aber für Trockene, aber für alle Interessierte können wir bestellen, kostenlos oder auch herunterladen auf unserer Webseite. Alle 2 Monate.
Alle 2 Monate erscheint das?
Ja.
Was sind so die Themen? Was bearbeitet ihr immer so?
Naja, also was so gerade anliegt. Letzte Ausgabe war jetzt leider im Ukraine-Krieg. Aber ich sag mal so, jetzt diesen Sommer wird es wohl sein, so in der Öffnung nach Corona wieder. Genau, so Corona war halt, als halt klar wurde, dass da zugemacht wird, dann rausgekommen nämlich der Schlagzeile haltet eure Gruppen zusammen. Weil ansonsten eben auch sich manche Leute über ihre Therapie schreiben wollen, wird auch gerne genommen.
Erfahrungsberichte, sowas.
Ja.
Okay, und ihr seid eben auch aktuell, du hast schon den Krieg angesprochen. Wie war das eigentlich bei Corona? Hat das aus eurer Erfahrung diese sozialen Phobien sogar noch verstärkt? Oder fühltet ihr euch nicht mehr ganz so isoliert, weil ja plötzlich alle sich isolieren sollten und zu Hause bleiben sollten? Wie habt ihr das erlebt?
Naja, da war aber das Problem, dass, also erstmal sind ja die Gruppen konnten sich nicht mehr treffen. Andere Leute haben gedacht, so, ja, die Gruppe trifft sich sowieso nicht, wegen Corona. Naja, manche Gruppen hatten dann immer auch ein Problem, halt so was elektronische Alternative auf die Beine zu stellen. Daher, also das war schon ein Thema, wo wir groß auf reagieren mussten. Aber andererseits, genau, das war am Anfang von der Krise, auch mal ein Leitartikel auf Seite 1 von der FAZ, der hat auch, können die Gesellschaft von den Einsamen lernen.
Mhm. Na, wie war denn das? Fühltet ihr euch bestärkt oder hat euch das sogar negativ noch runtergezogen? War das so ein Triggerfaktor eher ins Negative? Wie habt ihr das oder wie hast du das erlebt, diese ganzen Maßnahmen?
Naja, also die Frage, naja, wie lange dauert das noch? Und war ja das, genau, diese Ungewissheit, was auch ein Angstfaktor und da hält, ist natürlich wichtig, so der eigene Durchhaltewillen. Nein, bei mir war er halt da.
Wie habt ihr Kontakt gehalten in der Gruppe? Also habt ihr Zoom-Calls gemacht? Oder was habt ihr gemacht?
Na, je nachdem, welche Gruppe dann, also was für Leute da waren, wie die halt technischen Kenntnisse dann waren. Also dass manche Gruppen haben halt eine Online-Konferenz gemacht, andere sich Telefonkonferenz. Oder manche haben sich dann auch Mails geschrieben.
Aber Kontakt habt ihr gehalten über Internet quasi.
Ja,
ne?
Ja, das
gibt ja auch Chatgruppen zum Beispiel, ne? Messenger-Dienste, sowas.
Ja, wichtig war dann, dass der Kontakt ist, dass die Leute merken, so sind nicht vergessen, auch wenn sie zu Hause sitzen müssen.
Ja,
da hat man ja verschiedene technische Methoden.
Und jetzt waren aber ja alle in dieser Isolation ein Stück weit. Ja, habt ihr euch dadurch in eurer Rolle bestärkt? Hat es das Selbstbewusstsein befördert oder eher nicht so?
Durch die ganzen Einschränkungen und die Angst, wie lange, wie gefährlich, wie kompetent ist die Politik, das war das für ihren Selbstbewusstseinsdämpfer.
Ein Dämpfer, ja, also eher doch. Aber jetzt könnt ihr euch ja natürlich schon seit längerem wieder alle sehen in Präsenz.
Ja.
Und das hat sicherlich auch euch allen gut getan. Gab es Verluste? Also ist jemand durch die Pandemie dann nicht mehr zurückgekommen oder seid ihr in alter Stärke wieder zusammen?
Ein oder zwei Gruppen, die müssen wir jetzt wieder neu anschieben.
Die kommen dann nicht mehr.
Ja, wenn zu wenig Leute geworden sind, dass die anderen gedacht haben, das würde sich nicht mehr lohnen. Das ist jetzt eine Aufgabe von unserem Verein für das zweite Halbjahr, dass wieder da stabiles Angebot in den Städten wieder hinbekommt.
Mhm. Wie ist eigentlich Wachstum? Gab es durch die Pandemie sogar Wachstum? Also haben dann mehr Menschen soziale Phobien entwickelt? Habt ihr das auch deutschlandweit irgendwo beobachten können?
Beobachten nicht, aber vermuten würde ich doch sehr.
Nun ist es da natürlich so, dass jemand, der unter einer sozialen Phobie leidet, natürlich es besonders schwer hat, auch eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Ne? Also ich denke, es gibt eine große...
Ja, das ist das Problem, wo wir leider nicht helfen können. Wir können ja nicht in jedes Kind in der Kämmer allein sitzen, sich für uns interessiert oder unglücklich schon seit ein, zwei Jahren unser Flugblatt auf dem Schreibtisch liegen hat. Jede Woche denkt so, jetzt kommt aber wirklich. Das wissen wir nicht, also können wir da nicht helfen.
Die gibt es bestimmt. Eine große Dunkelziffer, kann ich mir vorstellen. Ihr geht ja viel raus, wie ich schon gesagt habe. Also mit der Vereinsseite vom Flugblatt hast du gesprochen. Also ihr macht auch so eine Aktion, ja, Flyer. Ihr habt eine Internetseite, man kann euch finden und sich irgendwann trauen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was ihr auch gemacht habt, ihr habt ein Buch sogar auch veröffentlicht, ne?
Ja, ängstliche Panther. Das war, kann man so sagen, therapeutisches Schreiben. Das haben wir vom Verein dann in den Gruppen mal den Aufruf gemacht. Leute sollen was von Texte beitragen über Phobie, über ihre Therapie oder ihr, was sie positiv hält oder das Ganze irgendwie humorvoll oder philosophisch bearbeiten genommen. Und gut, hat jetzt insgesamt 5 Jahre gedauert, bis wir das in der Stärke zusammen hatten, dass man halt ein Buch draus machen konnte. Das ist dann erschienen und das kann man auch kaufen in der Buchhandlung oder beim Verlag oder bei uns.
Wir verlinken das. Wir werden darauf auch hinweisen in der Beschreibung.
Danke.
Auch toll. Du hast schon angesprochen, es ist auch eine Form der Selbsttherapie. Also dadurch sich nochmal der Angst stellen und die zum Stück auch überwinden, ne?
Ja. Genau, das ist halt so die Frage, wie weit macht man sich da öffentlich. Ja, gut, es sind auch anonyme Beiträge in dem Buch, aber da muss ja zumindest der Verein wissen, von wem. Also es ist ja eine Person, vor der man sich da offenbaren muss. Das kann auch schon eine Hürde sein, aber die Leute, die im Buch vertreten sind, die haben die Hürde geschafft.
Wunderbar. Wie war dann die Resonanz? Das ist doch dann besonders immer wichtig. Habt ihr positives Echo bekommen? Wie war's?
Ja, das ist also sowas dann positiv. Naja, wir haben noch eine Einladung bekommen zu dem großen Psychologiekongress in Berlin, das ist eigentlich immer im November. Dann durfte ich dann noch ein Buch und eine Lesung machen vor 120 Leuten.
Das war eine Herausforderung, oder?
Ja, das ist auch so für viele eine Herausforderung. Und ja, ich habe es geschafft. Ich hatte dann auch der Weg dahin, den habe ich mir auch erarbeitet als Vereinsvorsitzender. Da kann ich mal sagen, es lohnt sich, für sich was zu tun. Auch trotz Ängsten oder auch wegen Ängsten oder mit den Ängsten.
Auf alle Fälle, da bist du doch das beste Beispiel. Es ist doch wie jemand, der Fahrstuhlangst hat und ist, weiß ich nicht, den Fernsehturm hochgefahren mit dem Fahrstuhl, oder? Also schon.
Ja, und das ist eine typische Konfrontationstherapie. Grauen und da ist dann auch der Adrenalinschub vorher so heftig. Gefahr ist dann abzubrechen. Aber wer sowas durchgestanden hat, das ist erstmal ganz großen Respekt. Aber also die Leute, wenn da die Euphorie hinterher kommt, das geschafft. Das ist schon Belohnung genug.
Ja. Wirklich nochmal Konfrontation und für dich also dann auch nochmal ein positives Erlebnis. Wie gesagt, du siehst dich da auch in der Verpflichtung als Vereinsvorsitzender. Das ist ja auch ganz gut, dass du da dann dich selber diesen Situationen stellst und auch vorangehst und zeigst, den anderen kommt, macht es mir nach. Habt ihr noch irgendwas geplant in nächster Zeit? Vielleicht an solchen Aktionen oder Veröffentlichungen oder sonstigen Dingen? Vielleicht auch mal öffentlich noch mal eine Lesung machen mit mehreren, sowas?
Also es war geplant, in Wolfsburg eine Lesung aus dem Buch, die ist ausgefallen wegen Corona. Eine andere war schon angesetzt. Was wir sehen, wenn das jetzt wieder öffnet, dass das mal nachgeholt wird, dann Kooperation mit einer Psycho-Initiative vor Ort. Ja, das sollte mal...
Also das geht ja momentan, ne? Jetzt könnt ihr das ja machen wieder.
Ja, und dann da mal anfragen nach Termin.
Darf ich zum Schluss noch fragen, wie das bei dir ist? Also wie weit schrecken dich soziale Phobien eigentlich ein in deinem jetzigen Alltagsleben?
Naja, eben durch dieses lange Leben, durch eine andere Persönlichkeit, dass ich auch nicht andere andere Gedanken, andere Gefühle und das ja für so eine kulturelle Barriere gegenüber vielen anderen Leuten, wo ich immer überlegen muss, wie viel darf ich von mir. An einem dürfen darf ich eigentlich alles zugeben, aber wie groß ist das Risiko, wenn ich was zugebe? Wie viel Verständnis haben die dafür? Brauche ich da halt etwas Sonderschonung? Sind die anderen dazu bereit? Und andererseits auch, wie weit zeige ich dann auch, was ich stattdessen so an alternativen Erfolgen geschafft habe? Kann ich das dann für mich einsetzen? Ja, das ist unsere große Frage.
Also das ist immer noch da. Die Gedanken sind immer dabei, bevor du ja, das auf andere zugehst. Immer.
Ja, ja.
Und du
diese auch, man sagt ja so eine grobe Faustregel, man braucht so lange aus dem Problem raus, wie man Zeit hatte reinzurutschen.
Ja, und weißt du, wie du da reingerutscht bist? Willst du darüber reden?
Das ist irgendwas Frühkindliches. Mhm. Ich habe ja auch so irgendwie, sagt man das so, von der tiefsten Persönlichkeit, dass ich da irgendwie anders bin. Und naja, da ist so eine Zielscheibe, irgendwie das Schulmobbing oder sowas. Auch nicht unbedingt so, wie die Eltern dann haben wollen.
Spielt es damit rein, weil du es gerade angesprochen hast, Schwulenmobbing?
Ja.
Auch, also verschiedene Dinge. Ja.
Das ist ja auch eine von diesen Traumaerfahrungen, wo man im ersten Moment keine andere Lösung sieht, als sich da verkehrt zu halten.
Ja, also es sind ja verschiedene Spektren, warum man anders ist, aber es war eigentlich noch nie so leicht wie jetzt, anders zu sein, muss man aber auch sagen, oder? Die Zeit jetzt ist günstig.
Jetzt, ja gut, so noch ein bisschen älter.
Ja, aber jetzt ist es zum Beispiel nicht, also zu einer Homosexualität oder welchen Sexualität auch immer zu stehen, ist ja momentan, also so eine freie oder liberale Zeit hat man ja noch nie in Deutschland, nicht? Also heutzutage ist das ja völlig fast schon normal, sage ich jetzt mal. Auch andere Thematiken, da ist das Anderssein eigentlich jetzt nicht mehr so. Das müsste euch ja begünstigen, sagen wir mal, das gesellschaftliche Klima.
Ja, das Intaktverein dann auch als Teil einer gesellschaftlichen Emanzipation.
Genau, also wie gesagt, ein Klima, sagen wir so, wird geschaffen aus verschiedenen Gründen, das aber jetzt für euch auch günstig ist, ne? Und jetzt nochmal so eine Möglichkeit sein könnte, zu sagen, das nutzen wir für uns.
Wir müssen was dafür tun, dass es auch für uns günstig ist.
Genau, natürlich. Ja. Und dafür Lobbyarbeit. Und das macht ihr ja in eurem Verein. Ja. Auch wie gesagt mit euren Veröffentlichungen. Und ich finde es ganz toll, Julian, dass du dich auch hier uns gestellt hast, diesem Interview, dass ihr da auch rausgeht und immer wieder neue Wege sucht, eben auf die Problematik aufmerksam zu machen. Wer zum Beispiel jetzt wirklich Hilfe sucht, der findet ja über eure Webseite dann eigentlich Möglichkeiten, auch vor Ort, ne? In Deutschland, ihr seid ja da ganz gut vernetzt. Und wie gesagt, wenn es etwas noch nicht gibt, dann kann man ja eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel auch gründen, ne? Mit anderen, die man findet und geht in die jeweiligen Selbsthilfezentren oder wie auch immer, und legt einfach los. Wichtig ist ja, etwas zu machen und nicht einfach nur isoliert zu Hause zu sitzen.
Da würden wir das auch im Rahmen unserer Möglichkeit unterstützen. Ja. Das Gründungsflugblätter verschicken wir dann.
Also mit Rat, ne? Mit Rat und Tat und
problembezogene Krisenberatung. Das
ist wichtig. Man kann sich an euch wenden, kann man so sagen. Ihr seid für diejenigen da.
Ja.
Gut. Wunderbar, Julian. Und jetzt wart ihr für uns da, für Help FM.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Und liebe Grüße auch an deine Mitstreiter im Verein und in den Gruppen. Und danke für deine Zeit und alles Gute für dich und euch.
Ja, danke.
Das war Help FM. Diesmal haben wir uns den sozialen Phobien gewidmet, haben mit Julian gesprochen. Das ist ein Thema, das, wie gesagt, mehr Menschen betrifft. Da gibt es eine große Dunkelziffer in unserer Gesellschaft. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielen da sicherlich mit rein. Auch das ist ja noch alles lange nicht erforscht und statistisch erfasst und wird auch uns immer wieder beschäftigen. Deshalb haben wir auch diese Folge natürlich sehr gerne diesem Thema der sozialen Phobien gewidmet. Vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie achtsam und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.